Es ist tatsächlich so, dass so ein Trauma auch in den ersten Lebenswochen auftreten kann.
Tatsächlich ist es so, dass das sogar schon in der Schwangerschaft sein kann. Herzlich willkommen aus dem Leitungsbüro im Geranienweg. Hier sind wieder mal für Sie nach langer Zeit Stefanie Weibel
und Denise Schönwälder. Heute widmen wir uns einem Thema, das viele Menschen betrifft, oft ohne dass sie es überhaupt wissen. Frühkindliche Traumata hinterlassen Spuren, die uns bis ins Erwachsenenalter begleiten können. Manchmal ganz offensichtlich, oftmals aber auch leise und vor allem lange unbemerkt. Gemeinsam möchten wir heute besser verstehen, was ein frühkindliches Trauma eigentlich ist, warum nicht nur das zählt, was einem Kind passiert, sondern auch das, was vielleicht gefehlt hat und wie sich diese Erfahrungen noch viele Jahre später auf das Leben auswirken können. Dafür haben wir uns heute eine Expertin ins Leitungsbüro eingeladen, die dieses Thema aus verschiedenen Perspektiven begleitet. Sie ist schon seit über 20 Jahren Erzieherin, staatlich anerkannte Motopädin, EMDR-Coach und traumazentrierte Fachberatung. Mit ihrer langjährigen Erfahrung unterstützt sie Kinder, Familien und Erwachsene dabei, belastende Erfahrungen zu verstehen und neue Wege im Umgang damit zu finden. Schön, dass du da bist, liebe Angelika Jehlen.
Hallo.
Es gibt einen Satz, den unglaublich viele Erwachsene sagen. Meine Kindheit war eigentlich ganz normal. Oder meine Kindheit war schön. Und manchmal dauert es Jahrzehnte, bis sie merken, dass etwas gefehlt hat oder passiert ist, obwohl sie nie geschlagen wurden oder irgendwas Spektakuläres, Schlimmes passiert ist. Heute wollen wir darüber sprechen, warum nicht nur das zählt, was Kindern passiert, sondern vor allem, ob sie sich sicher fühlen und was das für Auswirkungen auf sie hat.
Kannst du uns von einer Begegnung erzählen, bei der einem Erwachsenen erst sehr spät zum Beispiel bewusst geworden ist, wie sehr die eigene Kindheit ihn heute noch beeinflusst?
Ja, da gibt's ganz viele Begegnungen und tatsächlich ist das so, dass oft bei der Anamnese auffällt oder oft erzählt wird, dass die Kindheit total schön war und man gar nicht die Idee davon hat, dass es belastende Erfahrungen gab. Ich arbeite gerne mit der Timeline, wo es darum geht, dass man die Timeline vielleicht auch auf dem Boden auslegt und da wirklich Jahr für Jahr drüber läuft, um besser ins Fühlen zu kommen. Und meist ist es so, dass den Menschen da schon auffällt, wenn sie so die ersten 7 Kindheitsjahre durchgehen, dass es doch Erlebnisse gegeben hat, die sie stark beeinflusst haben und die sie jetzt oder im Hier und Jetzt noch emotional einholen.
Was können wir uns unter so einer Timeline vorstellen? Wann startest du da zum Beispiel schon?
Also die Timeline, die kann man ja zum einen auf einem Blatt Papier machen oder eben auf dem Boden auslegen. Und da geht speziell darum, ja, wie so eine Lebenslinie von der Zeit, in der meine Mutter schwanger war. Wie war vielleicht die Schwangerschaft? Wie war die Geburt? Und dann, es begann mein Leben zu meiner Geburt und bis heute. Und da wird jedes Jahr für Jahr kann man auslegen, beziehungsweise wie so die Erinnerung war. Also die Klienten können sich auch vorbereiten, dass sie zu Hause sich eine Liste machen mit positiven Erinnerungen von damals, also von Geburt bis heute und aber auch mit negativen Erinnerungen. Und das können die sich notieren und dann werde ich dann im Termin mit den Personen die Timeline durchgehen. Man kommt halt immer besser ins Fühlen, wenn man diese Timeline auf dem Boden auslegt und man auch wirklich diese Erlebnisse, dass man sich quasi auf das Erlebnis stellt und da so ein bisschen reinfühlt, was war da eigentlich, wie war oder wie ist jetzt gerade die Belastung, wenn ich darüber spreche, wie es damals war. So kann man ein Stück weit die Erlebnisse durchsprechen von Geburt bis heute. Und die prägendsten Jahre sind die Jahre von 0 bis 7. Deswegen kann man sagen, die meisten Erlebnisse haben da stattgefunden. Aber das bedeutet nicht, dass es nur da stattfindet. Das kann natürlich auch später sein.
Und dann ermittelst du anhand dieser Timeline quasi, wo das Trauma stattgefunden hat?
Dabei kann man auf jeden Fall herausfinden, was so das Kernthema ist. Weil man da auch schon gut oder die Klienten gut reinfühlen können, welches Thema oder welches Erlebnis war so das belastendste Erlebnis.
Gibt es da auch so Momente, die dich schon mal besonders berührt haben?
Ja, tatsächlich, wenn auch wirklich Klienten vorher sagen, ah, ich hatte eine total schöne Kindheit und dann erzählen sie von einem ja vermeintlich kleinen Erlebnis, wo man das Gefühl hat, okay, für mich hört sich das jetzt gerade gar nicht so schlimm an und die Klienten reagieren total emotional, weil sie dann natürlich ins Fühlen kommen und was anderes fühlen und dann anfangen, die Geschichte zu erzählen. Und wie gesagt, dann ist es ein vermeintlich kleines Thema und dann stellt sich aber raus, dass das für diese Person aber besonders belastend war, weil da eine Aussage getroffen wurde oder derjenige wurde vorgeführt oder wie auch immer. Und das macht ja was mit einem. Im Außen sieht man ja erstmal oder denkt, da ist ja nicht so viel los. Und
die Geschichte, die zeigt uns schon was ziemlich Entscheidendes. Nämlich bevor wir darüber sprechen, warum irgendwie was passiert, sollten wir vielleicht erstmal klären, was überhaupt ein Trauma ist. Vielleicht für die Zuhörer, damit man das ein bisschen abgrenzen kann. Was versteht man unter einem frühkindlichen Trauma?
Ich würde das so erklären, was bei dem jeweiligen Erlebnis im Gehirn passiert. Denn im Grunde ist es so, dass jede Information, die wir erhalten, also alles, was wir sehen, riechen, hören, schmecken im Außen, geht sozusagen in unser Gehirn. Und jedes Erlebnis, was wir haben, wird vom Hippocampus sortiert, einsortiert im Gehirn. Aber wenn es ein traumatisches Erlebnis gibt, reagiert unser emotionales Gehirn, also die Amygdala. Und die kommt sozusagen in eine Alarmstellung oder macht Alarm und wird so aktiv, dass unser logisches Denken ein Stück weit ausgestellt wird. Das heißt auch, wenn wir vielleicht wissen in einer Situation, ah, jetzt ist vielleicht wieder alles in Ordnung, aber die Amygdala reagiert, können wir gar nicht mehr logisch denken und rational handeln, weil die so aktiviert ist. Das sind dann Erlebnisse, also ich sag jetzt mal, wenn das Trauma ausgelöst wird, dieses erste Erlebnis, wird das Erlebnis nicht einsortiert, sondern ich sage immer, das fliegt frei herum als Trigger im Gehirn. Und im Folgeleben oder später gibt es dann immer wieder Situationen, die uns daran erinnern, sei es durch einen Geruch, der im Übrigen ungefiltert immer sofort bis zur Amygdala kommt. Das heißt, da reagiert die Amygdala sofort und wir haben eine Körperreaktion. Und je nachdem, wie wir uns damals in dieser Situation gefühlt haben, sprich, hatten wir vielleicht Brustenge, Atemnot oder ein Kloß im Hals oder haben am ganzen Körper gezittert, wird es später so sein, wenn wir getriggert werden. Wir speichern sozusagen diese Körperreaktion von damals und die wird dann immer, wenn wir getriggert werden, wieder hervorgerufen.
Also kann ich mir das so vorstellen, ich vergleiche das jetzt mal mit mir. Ich rede ja viel mit Menschen und habe auch keine Probleme damit in der Regel. Sobald ich aber in eine Situation komme, wo ich vor Menschen sprechen muss und viele Menschen und die gucken mich alle an, fangen mir an, die Knie zu zittern. Sowas hatte ich zum Beispiel in der Schule und das trägt sich bis heute auf diese Situation. Und dann habe ich das halt immer wieder.
Ja, genau. Genau so ist das. Also das sind auch tatsächlich häufig Situationen in der Schule oder in der Kita, die vorgekommen sind. Und wie gesagt, wir als Außenstehende sehen die als gar nicht so belastend an, aber die sind dann für das Kind total belastend, weil das Kind vielleicht auch schon Vorerfahrungen hat, sei es durch eine schwere Geburt oder vielleicht auch ein Entwicklungstrauma zu Hause. Und dann kommt so ein Erlebnis dazu, das macht es halt noch viel größer.
Wie früh kann das denn zurückgehen? Also tatsächlich, du hast jetzt gerade von der Geburt gesprochen. Mhm. Es ist tatsächlich so, dass so ein Trauma auch in den ersten Lebenswochen auftreten kann.
Tatsächlich ist es so, dass das sogar schon in der Schwangerschaft sein kann, wenn die Mutter total gestresst ist und irgendwas auch selbst erlebt hat, sei es eine total stressige Phase oder ein Unfall oder so. Und da ist natürlich dieser Hormonspiegel und dieser Cortisolspiegel ja viel höher. Und auch das wirkt sich ja alles auf das Kind aus, was im Mutterleib ist. Und dadurch kann das schon geprägt sein. Ich sag gerne manchmal, wenn die Kinder geboren werden oder vielleicht durch eine schwierige Geburt oder eine schwierige Anfangsphase, stehen die Kinder schon mit den Füßen im Wasser. Also die haben schon ihre ersten Erlebnisse und Prägungen. Da kann natürlich immer viel dazukommen, was so darauf mit einspielt. Und dadurch sind die Kinder schon vorbelastet und auch geprägt durch ihre Eltern, vielleicht auch durch Erziehungsweisen und Worte, Sätze, die die Kinder vielleicht zu Hause oft hören, die sich dann auf sie auswirken und ein Stück weit dann eben die Kinder prägen.
Also erlebt jedes Kind quasi diese Situation für sich immer anders und deutet das auch anders. Und das Alter ist total irrelevant oder du sprachst ja gerade von 0 bis 7, dass da die meisten Sachen stattfinden, die sich manifestieren. Kann das auch später zum Beispiel noch stattfinden oder ist es eigentlich eher so, hat das immer was mit der Kindheit zu tun?
es ist schon so, dass das die prägendste Zeit ist, aber wenn es jetzt ein Entwicklungstraumata gibt und ich höre vielleicht immer die gleichen Sätze oder meine Eltern gehen so und so mit mir um, das hört ja mit 7 nicht auf, das geht ja weiter und das prägt mich weiter. Und je nachdem, wie dann meine Grundeinstellung ist, mein Selbstwert oder wie resilient ich bin, wie sehr bin ich vorbereitet von zu Hause auf die Außenwelt, so reagiere ich ja auch in der Außenwelt. Das heißt, habe ich ein gutes Selbstwertgefühl und macht es mir vielleicht nichts aus, wenn mich jemand vielleicht vorführt, oder bin ich da aber auch schon total sensibel und reagiere auf jede einzelne Situation, wo ich vielleicht gar nicht betroffen bin, aber ich fühle mich schon angesprochen, fühle mich dann aber doch schon selbst betroffen. Und trotzdem kann es sein, dass wir beide in der gleichen Situation stehen und du hast aber eine andere Resilienz, als ich die habe, und für mich wird das Erlebnis vielleicht traumatisierend und für dich ist das ganz entspannt.
Warum entstehen denn manchmal auch Trauma nicht durch das, was passiert ist, sondern vielleicht auch durch das, was gefehlt hat?
Also wenn wir jetzt eine Situation erleben, wo eines der Grundbedürfnisse nicht erfüllt wurde, sei es zum Beispiel, dass wir eine Situation haben, wo wir danach nicht begleitet werden können und keine Bindung erfahren und nicht getröstet werden, kann sich dieses Erlebte schon so einprägen als ein Erlebnis, wo wir nicht reguliert waren oder nicht reguliert wurden oder korreguliert wurden vom Außen. Und das kann ein prägendes Erlebnis sein, was vielleicht so ein kleines Trauma ist. Aber wir haben ja auch schon andere Erlebnisse und somit wird das immer größer.
Du hast vorhin deutlich gemacht, dass jeder ein Erlebnis anders wahrnimmt und anders bewertet. Und deswegen gibt es wahrscheinlich viele Zuhörer, die jetzt sagen so, ach, das betrifft mich gar nicht. Deshalb wollen wir gerne einmal über den Satz sprechen, den du vielleicht auch häufig hörst, den wir jetzt hier auch für den Titel gewählt haben, nämlich, es war doch gar nicht so schlimm. Also ist das so, dass manche Menschen das für sich auch so abspeichern, das Kleinreden?
Ja, sie selbst reden das klein und vielleicht wird das aber auch von außen klein geredet. Jetzt gerade, wenn es um das Thema geht, ich hatte eine gute Kindheit, meine Eltern waren immer gut zu mir. Und im Prozess aber vielleicht doch Dinge aufkommen, wo die Klienten sagen, ja, meine Eltern sind so und so mit mir umgegangen und das hat mir nicht gut getan, aber ich möchte gar nicht schlecht über meine Eltern reden, weil die wollten nur das Beste für mich. Und das ist passiert, weil in der Situation konnten sie nicht anders reagieren. Dann versucht der Klient das natürlich selber auch wieder schön zu reden und hat es vielleicht ja auch schon von der Familie gehört, wenn das Thema schon mal groß war, dass gesagt wurde, aber das war doch gar nicht so schlimm. Aber im Grunde geht es nicht darum, wie jemand anders das bewertet. Es geht immer nur darum, wie bewerte ich das selber oder wie hat es sich für mich angefühlt.
Das finde ich ist nochmal ein wichtiger Punkt, ne? Weil ich denke, jeder kennt ja jemanden, wo man sagt, irgendwie, ja, ach, der hat das aber viel schlimmer oder das ist alles viel schlimmer. Aber letztendlich schaust du ja auf den einzelnen Menschen und guckst, was macht das mit dieser Person? Was sind das für Erfahrungen, die deiner Meinung nach besonders häufig unterschätzt werden, die die Klienten machen?
Wo du meinst, denkst, okay, Erfahrungen in der Kindheit?
Genau, was so ein Trauma auslöst. Es muss ja nicht immer das Große sein, sondern auch, wie du sagst, sowas Kleines. Gib doch mal ein Beispiel dafür. Was ist denn sowas Kleines, in Anführungszeichen?
Ich würde da jetzt einfach so einen Oberbegriff nennen oder Oberbegriffe, ist wirklich Ablehnung und vorgeführt werden. Also das ist so das größte Thema, weil man vielleicht als Eltern oder Erzieher, Lehrer vielleicht gerade selber in einer Stresssituation ist und dem Kind gegenüber auf irgendeine Weise reagiert. Und das Kind empfindet es dann vielleicht als Vorführen oder als Ablehnung. Also als Beispiel, es werden Mathehausaufgaben aufgegeben und im Folgeunterricht geht der Lehrer durch die Klasse und kontrolliert die Hausaufgaben und weiß bei einem Kind, ah ja, das Kind hat Schwierigkeiten und hat womöglich die Mathehausaufgaben nicht gemacht oder alles falsch und guckt bei dem Kind nicht. Und jetzt wissen wir aber alle von außen betrachtet nicht, warum geht er an diesem Kind einfach vorbei und schaut bei dem Kind nicht nach den Hausaufgaben. Also schaut er nicht, weil er sich denkt, ah ja, das ist das eh nicht. Oder möchte er das Kind vielleicht schützen und er geht dran vorbei und für das Kind ist das so, ah, der kontrolliert jetzt alle Hausaufgaben außer meine. Er sieht mich nicht und ah, der denkt, ich kann sowieso kein Mathe, ich bin doof. Oder ich kann das sowieso nicht oder ich kann kein Mathe. Und dann kann sich das auch so fürs Leben einprägen. Ah, Mathe ist nicht mein Fach, Mathe kann ich sowieso nicht. Weil vielleicht der Lehrer da einfach mal vorbeigegangen ist und wir gar nicht wissen, warum ist er vorbeigegangen. Vielleicht wollte er auch das Kind einfach nur schützen.
In welchen Situationen wäre das so, dass ich das vielleicht wieder merken könnte?
Also zum einen immer wieder in Mathe, als Beispiel. Aber es sind halt auch andere Situationen, weil das über oder das ist dann so, dass man ganz oft dann das Gefühl hat, ich reiche vielleicht nicht aus oder ich bin nicht gut genug. Das kann ja auch sein, dass dieses Thema dann wächst, weil dann ziehe ich mich zurück und merke, okay, das kann ich nicht, dann werde ich vielleicht strenger mit mir und das Thema wird einfach immer größer. Am Ende ist das Thema oft so, dass es wirklich in diese Richtung geht, ich bin nicht gut genug, ich reiche nicht aus. Und das Ganze hat ja auch so ein bisschen damit zu tun, dass in dieser Situation das Kind vielleicht ganz viel Scham gespürt hat. Und ja, das macht das Ganze dann so groß, weil dann oft eben auch dieses Gefühl der Scham dann auch immer wieder eintritt. Und daran merke ich das, ne? Je mehr ich mich zurückziehe und weniger, oder ich traue mich dann vielleicht in der Gruppe nicht. Vielleicht möchte ich auch in der Gruppe etwas gar nicht ja sagen oder meine Hausaufgaben vorstellen oder einen Vortrag halten, weil ich kann das ja sowieso nicht. Oder ich werde an die Tafel gerufen bei einer Matheaufgabe und ich bekomme direkt schwitzige Hände oder weiche Knie, weil ich denke, das kann ich sowieso nicht.
Und was denkst du, warum manche Menschen auf Situationen viel stärker reagieren, als sie zum Beispiel selbst verstehen?
Meinst du körperlich reagieren?
Genau. Also es passiert eine Situation, sie ordnen das vielleicht kognitiv auch ein oder gedanklich, so schlimm ist das ja gar nicht, aber trotzdem reagiert der Körper so heftig.
Also die Körperreaktionen sind dann automatisiert und der Körper reagiert einfach, ohne dass wir darüber nachdenken können. Auch da, wir können nur bis zu einem gewissen Grad uns dann einreden, es ist alles gut, es ist in Ordnung. Und wenn wir jetzt so über Panikattacken sprechen, das können ja so Folgeerscheinungen sein. Eine Panikattacke im Aufzug oder im Auto oder wie auch immer, dass der Körper reagiert und ich kann mich dann aber selber vielleicht nicht mehr regulieren, außer ich habe schon Techniken erlernt, bei denen ich weiß, okay, die helfen mir, mein Nervensystem so zu regulieren, dass ich jetzt diese Situation schaffe und aushalte.
Und das erlernen die Klienten bei dir?
Ja, genau. Ich arbeite als traumazentrierte Fachberaterin und Traumapädagogin und da geht es in diesen Beratungseinheiten darum, dass die Klienten erstmal für sich verstehen, durch Psychoedukation, warum reagiert mein Körper eigentlich so? Warum reagiere ich in verschiedenen Situationen so? Und da versuche ich erstmal generell zu erklären, was im Körper und im Gehirn passiert, damit sie für sich klar haben, okay, das ist was ganz Normales. Mein Körper reagiert, weil das eine Schutzfunktion meines Körpers ist. Das ist ein Schutzmechanismus, der einfach losgeht, weil der Körper mich vor der Gefahr schützen möchte. Weil damals hat er ja dieses Erleben als Gefahr angesehen und entsprechend reagiert. Und reagiert jetzt in diesen Triggermomenten oder in diesen wiederholten oder ähnlichen Situationen immer wieder gleich, einfach um mich zu schützen. Und das macht schon ganz viel mit dem Klienten, wenn er so dieses Verständnis dafür hat, das ist was ganz Normales, was da gerade bei mir passiert. Ja, dann geht es so ein bisschen darum, dass man klärt, wobei brauche ich Unterstützung oder welche Situationen fallen mir total schwer. Und dann ist es ganz individuell, dass ich mit den Klienten Methoden erarbeite, die ihnen dann in den Situationen helfen oder vielleicht schon vorher, dass man vielleicht auch den Moment herausfindet, wann beginnt vielleicht mein Körper zu reagieren und was mache ich vorher? Oder dass man generell das Nervensystem reguliert, als Beispiel mit Atemtechniken, dass man Atemtechniken immer wieder nutzt im Alltag, um so generell das Nervensystem ein bisschen runterzufahren, wenn das vielleicht dauerhaft übererregt ist.
Das klang jetzt so ein bisschen nach der Arbeit mit Erwachsenen. Ist das bei den Kindern nochmal unterschiedlich?
Natürlich geht man auf die Kinder anders ein, aber generell ist es ähnlich. Und die Kinder haben nochmal andere Methoden oder es sind ja auch so ein Stück weit kindgerechtere Methoden. Aber auch die Methoden, die ich mit den Kindern anwende, die funktionieren auch richtig gut mit Erwachsenen, sofern die Erwachsenen sich drauf einlassen. Und das klappt meistens ganz gut. Also das ist ähnlich, aber natürlich unterscheidet sich das.
Jetzt bin ich ein bisschen neugierig. Also du hast eben von Atemtechniken gesprochen. Klar, die kann man mit Erwachsenen und Kindern durchführen. Was ist noch so eine Technik, die du anwendest?
Es gibt zum Beispiel die Methode, den inneren sicheren Wohlfühlort, und den erarbeite ich mit den Klienten mit einer Imaginationsübung. Und da geht es darum, dass sie sich einen Ort kreieren, in dem sie sich richtig sicher fühlen. Und das kann ein Ort sein, den es wirklich gibt, oder ein Fantasieort, sei es, weiß ich nicht, auf einer Wolke mit einem dicken Zaun um mich herum und mit einem super tollen Bett, was einen Ausblick hat über alles in der Welt. Oder es ist vielleicht einfach ein Urlaubsort, an dem ich mich richtig gut gefühlt habe. Und in dieser Übung geht es darum, dass man wirklich in das Spüren kommt, ins Körpergefühl kommt und da auch die Sicherheit spürt. Und ich versuche dann alle Bereiche abzufragen, ne? Also wie fühlt es sich für dich an? Was riechst du da gerade? Was siehst du? Was kannst du hören? Also so, dass diese ganzen Wahrnehmungsbereiche abgefragt werden, um wirklich auch in dieses Körpergefühl zu gehen. Weil sobald ich das abfrage, achtet man ja genau auf diese Wahrnehmung. Und wenn dieses Körpergefühl, wenn das alles ja sich schön anfühlt und angenehm anfühlt, und auch das erfrage ich, dann frage ich immer genau ab, wo man das im Körper spürt, und so, dass man das Gefühl größer werden lässt. Und zum Abschluss verankere ich das mit den Klienten durch ein Tappen, durch ein ganz langsames Tappen, und dann wird dieses Körpergefühl abgespeichert. Und dieses kann man dann in Situationen, vielleicht in Stresssituationen als Beispiel, es ist für mich total unangenehm, Zug zu fahren, und ich habe da totalen Stress, wenn die Türen zugehen und ich fühle mich da gefangen, dass ich da versuche, gedanklich an meinen sicheren oder inneren sicheren Wohlfühlort zu gehen. Und den kann sich jeder so gestalten, wie er möchte. Das Tappen, das ist die, ja, basiert ein bisschen auf der bilateralen Stimulation. Das heißt, ich tappe mich auf der linken und rechten Körperhälfte. Und das führt dazu, dass beide Gehirnhälften angesprochen werden, und zwar wechselseitig. Das nutzt man auch beim EMDR. Da geht es aber eher um die Verarbeitung von Erlebnissen. Und da tappt man in einem anderen Tempo.
Ist das ein leichtes Klopfen, oder wie muss ich mir so ein Tappen vorstellen?
Ja, so mit der offenen Handfläche oder mit den Fingern tappst du dich zum Beispiel im Schmetterlingsgriff links und rechts auf die Schulter. Und das ist so ein ganz leichtes Tappen, aber schon so, dass man das spürt. Und gerade jetzt bei diesen positiven Erlebnissen und den Methoden, die im Prinzip stabilisierend sein sollen und die ein positives Körpergefühl geben, da tappt man eben langsam, um das Körpergefühl abzuspeichern.
Jetzt lass uns den Blick nochmal auf die Eltern richten, die gerade zuhören. Jetzt haben wir ganz viel erfahren. Wenn jetzt Eltern das hören und hören, oh, es gibt frühkindliche Trauma, die können schon sehr früh entstanden sein, jetzt vielleicht auch verstanden haben, wie und wie sich das zeigt, und haben jetzt das Gefühl, ihrem Kind könnte sowas passiert sein, weil, ich sag mal, das Kind sich immer verweigert, wenn man zum Kinderarzt reingeht. Dass sie jetzt denken, ah, okay, das liegt jetzt bestimmt an einem frühkindlichen Trauma und das müssen wir jetzt auf jeden Fall bearbeiten. Könnte ja passieren. Ist das auch so? Also wenn man dieses Gefühl verspürt, dass man das auch auf jeden Fall bearbeiten sollte? Oder hast du da irgendwie einen Tipp, wie man das für sich nochmal überprüfen kann, ob das jetzt tatsächlich von einem Trauma herrührt?
Also ich fände immer wichtig, dass die Eltern vielleicht auch im Umgang mit dem Kind sehr transparent sind, was passiert da jetzt, und alles genau erklären und zunächst versuchen, durch die Transparenz und durch die gute Vorbereitung die Situation zu begleiten. Wenn aber irgendwann mal das Gefühl aufkommt, ich kann mein Kind nicht mehr dadurch begleiten und das Kind ist in einem Dauerstress und ich selber habe den Eindruck, mein Kind quält sich, dann wäre das ein Moment, wo man sagen könnte, okay, das würde ich versuchen, traumapädagogisch zu begleiten und dazu schauen, ob man dieses Körpergefühl integrieren kann im System des Kindes.
Also würdest du schon sagen, man sollte das auf jeden Fall ein bisschen beobachten und nicht sofort sagen, okay, jetzt verweigert sich mein Kind ein- oder zweimal in irgendeiner Situation, das muss bestimmt ein Trauma haben, sondern es muss schon immer wieder so das gleiche Thema sein, was man beobachtet, wo sowas dann Sinn macht.
Genau, also ich würde schon im Prinzip das gesamte Kind beobachten und auch alle Situationen beobachten, ob das Kind anfängt zum Beispiel sich sehr einzuschränken. Aber ich würde nicht im ersten Moment reagieren, weil ich bin ja für mein Kind da. Ich begleite mein Kind und versuche das ja adäquat auch zu begleiten. Und das heißt ja nicht immer sofort, es ist ein Trauma. Und es gibt ja auch andere Faktoren, die dazu führen, dass ich vielleicht nicht zum Arzt gehen möchte, weil ich da gerade keine Lust habe. Oder es gibt ja auch die Trotzphase und verschiedene andere Dinge, die das mit beeinflussen. Das ist aber auch etwas, was ich zum Beispiel in der Anamnese mit der Familie bespreche. Ja, und es gibt ja auch andere Entwicklungsschritte des Kindes, die vielleicht dazu führen, dass ein entsprechendes Verhalten da ist. Also man kann es nicht immer darauf zurückführen, dass es ein Trauma ist. Aber meist kann man das eigentlich ganz gut eingrenzen bei der Anamnese.
Was würdest du Eltern gerne früher sagen, wenn du könntest? Was ist so das Package, was man braucht, um vorbereitet zu sein, damit man sein Kind nicht traumatisiert oder damit es nicht traumatisiert wird? Was ist so die Quintessenz von sagt, dass wenn man das früher gewusst hätte, dann?
Das ist schwierig. Also generell glaube ich, aber das hat ja auch mit der eigenen Entwicklung und Reife zu tun. Wenn man sich seine eigenen Themen anschaut und seine eigenen Themen bearbeitet und ja, ich sag jetzt mal, gelassener in die Elternschaft geht oder startet, dann kann ich vielleicht mit vielen Situationen anders umgehen und vielleicht andere Werte oder eine andere Haltung vermitteln. Aber ich glaube, das gehört einfach dazu, dass jeder auch vielleicht Themen erst sieht, wenn die Kinder da sind. Also ich sag das gerne, dass unsere Kinder ja auch unser Spiegel sind, weil es halt auch häufig so ist, dass das, was mich bei meinem Kind vielleicht triggert oder mein Kind macht etwas und ich merke, emotional fahre ich total hoch und werde vielleicht sauer oder werde vielleicht auch lauter im Umgang, dann hat es ja meist was damit zu tun, dass es ein Thema ist, was mich persönlich betrifft. Und auch da empfehle ich immer, ne, halte dich vielleicht kurz zurück, atme tief durch und überlege dir als Mutter oder Vater selber, was an dieser Situation stört mich gerade so? Also stört mich das jetzt gerade wirklich so sehr, dass dieses Glas vielleicht zum 5. Mal vom Tisch gefallen ist? Oder ist es vielleicht eine Situation von früher, von mir? Und ja, deswegen sage ich ja, vielleicht erstmal hinschauen und seine eigenen Themen bearbeiten. Aber ich glaube, man ist nie fertig damit und sagt, okay, jetzt bin ich gut gewappnet für eine Elternschaft oder als Eltern.
Also brauchen Kinder keine perfekten Eltern, sondern Eltern, die auch gut auf sich schauen und damit dann auch gut auf die Kinder und Themen bearbeiten und einen offenen Umgang damit pflegen.
Genau. Ich würde auch sagen, man kann auch gar nicht bewerten, wer ist perfekt und wer ist nicht perfekt. Also da würde ich einfach komplett aus der Wertung rausgehen und neutral und vielleicht mit einem guten Bauchgefühl, ja, Eltern werden.
Und wenn Eltern jetzt das Gefühl haben, ein Kind hat ein Traumata, ob perfekte Eltern oder nicht perfekte Eltern, das lassen wir mal außen vor, hast du ja für uns im Familienzentrum auch einige Angebote parat, wo die Eltern sich an dich wenden können. Magst du die vielleicht mal nennen?
Also zum einen biete ich die traumazentrierte Fachberatung für die Eltern generell an oder eine traumapädagogische Begleitung, wo es wirklich dann gezielt um das Kind geht. Und die Begleitung des Kindes. Und ich biete auch EMDR-Coaching an, wo man vielleicht ja ein gezieltes Thema für sich bearbeiten möchte. Ja, Informationen zu meiner Beratung erhalten Sie im Leitungsbüro. Da kann man hier gerne in der Kita anrufen oder herkommen und dann erhalten Sie meine Kontaktdaten.
Vielen Dank, Angelika, für deine Zeit und deine vielen Antworten heute. Und ja, als Hörer nehmen vielleicht nur einen einzigen Gedanken aus dieser Folge mit, nämlich, dass Kinder keine perfekten Eltern brauchen, sondern Eltern, die Sicherheit schenken, genau hinschauen und sich kümmern. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.
Ja, danke für die Einladung.
Tschüss.
Tschüss.